Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir wieder einen Rückblick, nämlich Rückblick für den April. Und dafür begrüße ich Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Genau, wir reden wieder über die üblichen Themen, das heißt Arbeitszeitentwicklung, Seitenaufrufe, Podcastentwicklung und Umsatz, wie sich die Zahlen so im letzten Monat entwickelt haben. Und dann gibt es noch so ein paar Themen, die wir auch noch besprechen wollen. Das heißt, dein Halbmarathon war ja im April. Da, genau, bin ich gespannt, wie er gelaufen ist. Und wir hatten im April auch noch ein Webinar zum Thema nachhaltiges Investieren mit ETFs zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und genau, da können wir auch dann noch mal ein bisschen erzählen, wie es gelaufen ist und was ansteht.
Ja, und beim Thema Umsatz werden wir dann nochmal auf, ja, wie Steuern quasi unternehmerisches Handeln so ein bisschen beeinflussen bei uns. Gewerbesteuer etc. pp. Wird ja häufig gemeckert, dass Steuern quasi hoch, also jetzt, das ist bei mir im Kopf aufgekommen, weil ich im Handelsblatt oder bei LinkedIn irgendwo hatte jemand, irgendeine Präsidentin von irgendwas weiß ich, da gibt es da tausend verschiedene Lobbyvereine und Verbände und Unternehmer, die sich irgendwie zusammengeschlossen haben. Und sie hat aufgerufen, dass die Regierung ihre Arbeit machen soll. Und einer Punkt davon war die Senkung der Unternehmenssteuern. Und da dachte ich mir, okay, ja, ich schraube einfach mal meinen Kopf auf und lass raus, wie mich das Thema Steuern, Steuernachzahlungen bei unternehmerischen Entscheidungen am Ende des Tages beeinflusst und ob das quasi uns hemmt oder ob es uns nach vorne bringt, oder nicht. Genau, dass man vielleicht mal so unsere individuelle Sichtweise auf das Thema Steuern, Einfluss auf unternehmerisches Handeln so ein bisschen heute abklopfen. Genau.
Sehr schön. Dann los geht's. Deine Arbeitszeit. Hast du mehr oder weniger gearbeitet im April?
Ja, für mich ein ganz, ja, ganz interessanter Punkt immer wieder, weil ich halt versuche, die verschiedenen Lebensbereiche so ein bisschen auszubalancieren. Das bedeutet aktuell bei mir Priorität Familie, Beruf und Gesundheit, Schrägstrich Sport, Ernährung und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich im April dieses Mal mehr gearbeitet als im Vorjahr. Die letzten Monate habe ich ja tendenziell immer weniger gearbeitet. Im April bin ich auf 115 Arbeitsstunden gekommen. Letztes Jahr waren es nur in Anführungsstrichen 107 Stunden. Das heißt, so 6,5% mehr gearbeitet. Und aufs Gesamtjahr gesehen habe ich bisher 433 Stunden gearbeitet. Das sind ungefähr 17,2% weniger als im Vorjahr. Also ich bin da von der Zeit her ein bisschen näher rangerutscht. Ich glaube, im ersten Quartal hatte ich insgesamt noch 30% weniger gearbeitet als im Vorjahr. Das nivelliert sich gerade wieder so ein bisschen aus und es ist ja, da werden wir noch drauf kommen, so ein bisschen absehbar, dass die Arbeitszeit jetzt nicht noch drastisch nach unten gehen wird, sondern vielleicht eher das Gegenteil passiert. Privat ganz großes Highlight. Meine Frau hat jetzt quasi ihre erste, sie hat ja schon gearbeitet, aber so die erste, wie weiß nicht, wie man es nennen will, nach dem Studium. Ausbildungsgerechte Arbeitsstelle angenommen und geht jetzt 25 Stunden arbeiten. Das ist für uns als Familie jetzt eine ja, kleine Umstellung. Unser Sohn ist ja immer sehr, sehr flexibel in den Kindergarten gegangen und wenn er mal Kindergarten ausgefallen war, war das kein Problem, weil meine Frau im Zweifel dann einspringen konnte. Und jetzt sind wir halt ein, nennen wir es mal Doppelverdienerhaushalt, wo wir uns in der Familie so ein bisschen jetzt erstmal rantasten, was das jetzt so bedeutet. Ich konnte das jetzt im Dienstag schon so ein bisschen vorspüren, diese Woche. Da bin ich, eigentlich ist mein freier Tag gewesen. Jetzt war ja Mittwoch Feiertag und bin ich am Dienstag dann reingekommen, habe ich bis 13:25 Uhr versucht, alles so durchzuboxen, was auf meiner Agenda stand. Bin dann losgeflitzt, habe meinen Sohn abgeholt und habe ihn dann noch auf dem Fahrrad zur Logopädie gefahren und bin dann von der Logopädie nach Hause gefahren, alles mit einem übelst vollen Rucksack bei zum ersten Mal richtig heißen Temperaturen. Ich wäre irgendwann bald vom Rad gekippt. Die gute Erkenntnis war, dass ich mir die Sporteinheit an dem Tag sparen konnte. Und mein Sohn hatte zum Glück noch so ein leckeres Stück Apfelkuchen von meiner Frau in der Brotbüchse. Das habe ich ihm gemopst und hatte dann noch ein bisschen im Tank, um nach Hause zu kommen mit ihm. Genau. Also das war so mein Start in den, ja, oder unser Start in das Thema Familie und beide gehen arbeiten, wo man sich so zwischendurch denkt, okay, vielleicht war es vorher schöner. Aber es ist schon ganz cool. Also freue mich auf jeden Fall über die Veränderung und meiner Frau scheint es auch ganz gut zu gefallen. Die ist ganz gut angekommen. Ja, also da bin ich gespannt, was das dann. Also wieder mal so ein Perspektivwechsel. Ja. Und das fällt dann gerade in die Zeit. Wir werden beim Umsatz dazu kommen, dass bei uns das Geschäft gerade sehr, sehr deutlich anzieht. Genau.
Ja, ich glaube, ich habe auch ein paar mehr Überstunden gemacht im April als in den Monaten davor.
Du hast mir in den Monaten davor berichtet, dass du eher Stunden abgebaut hast.
Ja.
Ja, wie sah es im April aus? Hast du schon einen Überblick? Oder?
Nee, ich muss ja noch ein paar Tage nachtragen, aber es sind noch mal einige Stunden dazugekommen, die ich dann ja, als Puffer wieder habe oder auch dann irgendwann sicher auch wieder abbauen werde.
Na, vor allem verschiebt sich dann auch immer die Zeit, mit der man seine Arbeit verbringt. Ne? Ich weiß noch, wie wir uns am Anfang der Woche angeschaut haben, nachdem letzte Woche, glaube ich, schon nichts veröffentlicht wurde. Hier in der Finanzküche, ja, am Wochenende lass mal ausfallen, oder? Ich habe schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir jetzt quasi der Rückblick sich an den letzten Rückblick anschließender Veröffentlichung. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Haben noch ein paar coole Artikelideen, die jetzt hoffentlich dann kommen. Goldpreis, Thema Risiko, werden wir nochmal abklopfen bei der Geldanlage. Sowas steht bei uns aktuell auf der Agenda. Dann hat sich aus dem Webinar vielleicht noch ein Thema ergeben, das wir mit abhandeln werden. Da hatten wir noch eine schöne Frage. Und das ist aber gerade so ein bisschen die große Herausforderung beim Thema Arbeitszeit, dass wir eigentlich gerade ziemlich ausgelastet sind mit Beratungen, Gesprächsvorbereitung, Nachbereitung, Erstgesprächen und so weiter und so fort, sodass das Thema Veröffentlichungsrhythmus, was letztes Jahr sehr, sehr gut geklappt hat, gerade sehr, sehr stark leidet.
Ja, aber dafür hatten wir ja zum Beispiel so ein Highlight wie das Webinar und da hatte ich mich, was die Zeit angeht, hatte ich das tatsächlich ein bisschen unterschätzt und dadurch fehlte mir einfach auch nochmal einiges an Zeit für einen Artikel schreiben. Aber dafür haben wir eben mal endlich ein Webinar hinbekommen, was wir ja auch schon seit einem Jahr geplant haben. Ja. Also es ist, ja, ich merke halt immer, wir können eben nicht alles machen, aber irgendwie, ja.
Ja, ich staune immer, wie ich das die Jahre über alleine gemacht habe. Aber es wird halt immer mehr. Genau. Was ja sehr, sehr schön ist.
Genau, das war die Arbeitszeit. Wie sah es denn auf der Website aus mit den Seitenaufrufen, beziehungsweise ich glaube, unser Podcast hat wohl auch etwas gelitten.
Ja, ich hatte ja scheinbar schon beim letzten Mal festgestellt, oder die letzten Male, dass der Podcast am meisten darunter leidet, wenn man nicht regelmäßig veröffentlicht. Da sind die Hörerzahlen um 57% zum Vorjahr runtergegangen, haben aber, glaube ich, auch nicht so viel veröffentlicht im April. Das bedeutet, wir hatten nur 715 Hörer, wenn man so sagen möchte, und im Jahr davor waren es noch 1689. So, wir sind quasi gerade in unserem Sorgenkind, wenn man sich die Reihen Aufrufzahlen anschaut, aber ja, hast du ja auch schon festgestellt, der Podcast macht sehr viel Spaß und es gibt uns auch ein bisschen Energie zurück, unabhängig davon, ob da 700 oder 1500 hören, aber trotzdem ist natürlich nicht zufriedenstellend und da müssen wir ran, aber ja, da sind wir gerade am Sortieren, wie wir das jetzt hinkriegen, dass wir trotz des gestiegenen Arbeitsaufwands hier eine gewisse Regelmäßigkeit und auch Qualität aufrechterhalten wollen. Da vielleicht auch so ein Beitrag, den Birgit dann schreibt, wenn er recherchintensiv ist. Ich glaube, der kostet locker mal 3 Arbeitstage, oder?
Ja, also schreiben, je nachdem wie lang der ist, da können schon 1 oder 2 Tage draufgehen. Recherche ist dann immer noch umfangreich und beim Schreiben recherchiert man ja auch weiter, weil dann wieder neue Themen aufploppen oder man nochmal was nachprüfen muss.
Und das ist natürlich was man im Arbeitsalltag erstmal übrig haben muss, so viel Zeit. Und wir haben da aber einen gewissen Qualitätsanspruch, was die Beiträge angeht. Und bevor man jetzt irgendeinen Müll veröffentlicht, dann fällt halt mal ein Beitrag aus, so blöd es ist. Aber deswegen ist ja auch, wenn dann sich wirklich jetzt durch die höhere Arbeitsbelastung oder nicht Arbeitsbelastung, sondern den höheren Anfrageniveau, kommen wir ja gleich drauf, mehr Umsatz ergibt, kann man dann vielleicht auch endlich dann mal die Marketingstelle dann irgendwann besetzen, /Contentstelle. Um dann eben wirklich jemanden zu haben, der wirklich primär für das Thema zuständig ist, weil das ist natürlich das, ja, das fällt hinten runter, wenn Kunden quasi, die haben halt die Priorität, Punkt.
Ja.
So einfach ist das bei uns im Geschäft, auch wenn das natürlich dann so ist, dass hier dann ein bisschen was auf der Strecke bleiben muss für den Moment, aber solange man das Problem erkennt und sich überlegt, wie man das löst, ist alles gut oder zumindest wird alles gut. Also Podcast, ja, ging runter. Webseite, Aufrufe haben wir jetzt zum ersten Mal. Seit einem Jahr tracken wir das jetzt mit dem neuen Programm. Hat man im April Gesamtbesuche auf der Webseite, die quasi den geschriebenen Text gesucht haben, 6.900. Und im Vorjahr waren es 5.500, sodass wir da 25% mehr hatten. Ist aber zum Vormonat zurückgegangen. Also im Jahresvergleich passt das noch. Zum Vormonat ist es ein Ticken runtergegangen. Genau. Ja, das zu den Aufrufen bleibt so, dass der Podcast halt abhängiger davon ist, wie viel man veröffentlicht so ein Stück weit. Und bei der Webseite ist es halt so, dass wir ein sehr, sehr hohes Grundrauschen einfach durch Google haben. Das ist aber gleichzeitig auch so unser Sorgenkind gerade, weil man merkt, dass die Google-Rankings mit den ganzen Google-Updates, die gefahren wurden in letzter Zeit, gelitten haben. Da sind wir gespannt, ob sich das jetzt in den nächsten Monaten erholt oder ob wir dann nachhaltig so ein Stückchen nach unten gespült wurden. Auch wenn man das bei den Google-Klicks noch gar nicht so sieht, da hatten wir auch wieder 22% mehr als im Vorjahr mit 5.800 Aufrufen über Google im Vergleich zu 4.700 zum Vorjahr. Also es sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber bei den Rankings geht es gerade so ein bisschen nach unten, gerade so bei den Schlüsselrankings, Honorarberatung, Finanzberatung und so weiter und so fort. Glücklicherweise merken wir das gerade nicht, was den Anfragenniveau angeht.
Genau. Genau, was uns ja dann schon zum Thema Umsatz bringt. Wie hat der sich denn im April entwickelt, beziehungsweise für den April müsste sich ja zumindest bemerkbar gemacht haben, dass es im Februar und März nicht ganz so gut lief?
Genau, es hat sich ein bisschen was in April reingeschoben und wir haben zum ersten Mal jetzt wirklich gemerkt, dass wir jetzt deutlich mehr Anlagevolumen unter der Betreuung haben als noch im Vorjahr. Ja, also wir sind um 88,4% gewachsen zum Vorjahr. Und der April ist schon eigentlich ein Jahr, ein Monat, wo der Umsatz generell immer relativ hoch ist, weil wir da die Depots mit abrechnen, die Anlagen, die wir betreuen. Und das hat dazu geführt, dass wir aufs Gesamtjahr gesehen, nachdem wir im ersten Quartal quasi identisch waren zum Vorjahr, sind wir jetzt in den ersten 4 Monaten, wenn man alles zusammennimmt, 27% über dem Vorjahr, womit wir quasi in unserem mittleren Wachstumsziel ziemlich genau drin sind. Das ist aber auch bitter notwendig bei dem, was alles rausgeht. Haben wir schon angedeutet, dass wir heute auch kurz darüber sprechen wollen, wieso das Thema Steuern unternehmerisches Handeln beeinflusst. Daneben, dass immer mehr Lizenzgebühren irgendwie vom Konto runtergehen. Das ist schon irre. Ja, da mal ein Versicherungsbeitrag 800 Euro, da mal Lizenzgebühr jeden Monat 300 Euro, da mal 2000 Euro. Das ist schon interessant, wie sich das so entwickelt über die Jahre, aber hilft ja nichts. Das Geld muss raus. Zumindest, wenn es für sinnvolle Sachen rausgeht und wenn es die Beratungsqualität positiv oder das Beratungserlebnis dort positiv unterstützt. Blöd ist immer, wenn es für irgendeinen Nonsens rausgehen würde.
So. Wie zum Beispiel?
Naja, irgendwelchen Verwaltungsgedöns, den man von außen aufgedrückt bekommt. Aber da muss ich sagen, das hält sich noch alles in Grenzen. Hm. Also da bin ich keiner von denen, die sagen, wir ersticken hier in Bürokratie oder sowas. klar fließt mal der ein oder andere Euro in Sachen, wo du sagst, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es hält sich wirklich stark in Grenzen, da will ich mich gar nicht beschweren. Mhm. Was uns dieses Jahr so ein bisschen einholt, aber bewusst einholt, ist das Thema Steuernachzahlungen. Mhm. Wir hatten 2021 ein vergleichsweise starkes Jahr und 2022/23, was den Gewinn angeht, dann niedriger. Ja, aus diversen Gründen, der Umsatz ist ja gar nicht zurückgegangen, sondern ist ein Ticken gewachsen, aber wir haben ja Kosten angebaut über die letzten Jahre. Was gut ist, gar nicht irgendwie negativ verstehen. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, um das Ganze insgesamt nach vorne zu bringen. Und da sind wir auch bei dem Thema, wie quasi Steuern unternehmerisches Handeln auch beeinflussen. Negativer Aspekt ist gerade, dass gerade größere Summen vom Konto runtergehen an Nachzahlungen, an Vorauszahlungen, sind da jetzt bald auf Stand, sodass wir, wenn man so wollen, die Schulden der Vergangenheit so ein bisschen beglichen haben, sind da aber immer hart an der Kante gefahren. Und das merkt man gerade. Also wir machen gerade wirklich guten Umsatz, aber da geht halt viel von weg, auch für die letzten Jahre dann mit. So, dass jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt nicht runtergehen würde, also wenn da die Steuerlast niedriger wäre für die letzten Jahre, dann könnte man sich jetzt schon eher mit zum Beispiel Thema Personaleinstellung beschäftigen. So, dann könnte man jetzt von dem Geld, was jetzt ans Finanzamt geht, könnte man schon ein paar Monate quasi eine Marketingstelle finanzieren. So. Und da hat wieder jemand quasi eine Stelle weniger fürs Thema Steuern. Das wäre vielleicht negativ hervorzuheben, aber die Steuerlast ist aus meiner Sicht okay, auch wenn es insgesamt natürlich nervt. Wir zahlen ja nicht nur Gewerbesteuer, ich zahle Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, ich zahle Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer, die ist schon ein fetter Brocken bei dem, was wir hier machen, jeden Monat. Und dann zahlen wir ja noch quasi Personalkosten, die man auf dem eigenen Lohnzettel gar nicht so sehr sieht. Die ganzen Lohnnebenkosten, Arbeitgeberanteil, Krankenkasse und so weiter und so fort. Das fühlt sich jetzt für den Arbeitnehmer gar nicht so schlimm an. Klar sieht man auf dem Lohnzettel, dann gehen Steuern weg, da gehen Sozialabgaben weg. Aber man sieht nur die halbe Wahrheit. Und für mich als Anstellungsgeber in dem Moment interessieren mich eigentlich nur die Gesamtkosten. Mhm. So, also mich interessiert weniger die Summe, die auf der Abrechnung steht, sondern mich interessiert das alles mit Nebenkosten. Wenn die Nebenkosten nicht wären, könnte ich theoretisch mehr Gehalt zahlen. So, oder mehr Personal einstellen oder. Genau, also da interessieren mich, und das sollte viel mehr dann noch in die Diskussion reingehen, mich interessieren immer die Gesamtkosten. Also wenn quasi ein Arbeitnehmer sagt, ich zahle hier ziemlich viel Sozialabgaben und viele Steuern, ist eigentlich noch schlimmer, weil dann nochmal, ja, so, keine Ahnung, 20% oder sowas nochmal mindestens obendrauf kommen, die der Arbeitgeber dann quasi abdrückt, 10% Krankenkassenanteil, ungefähr 10% Rentenanteil und so weiter und so fort, mit allem anderen drum und dran. Elterngeld und sowas muss ja auch bezahlt werden, keine Ahnung. Weiß gar nicht, was da alles in Summe abgeht, irgendwelche Mutterschaftsdinger. Genau, da gucke ich gar nicht. Ich habe die Lohnbuchhaltung abgegeben. So. Bin sehr, sehr froh darüber, dass die Belege einfach so bei mir eintrudeln, dass ich mich da nicht mit beschäftigen muss. Genau. Also in dem Sinne beeinflusst mich negativ oder uns negativ, weil wir halt weniger Budget haben, um jetzt die nächste Stelle zu schaffen. Wo es mich positiv beeinflusst, das Thema Steuern aus unternehmerischer Sicht für Gesamtdeutschland gesehen, es macht für mich einfach keinen Sinn, Gewinn zu machen. So, also es macht bis zu einem gewissen Maße Sinn, aber warum soll ich Gewinn machen? Davon geht ja die Hälfte weg. Dann nehme ich das Geld lieber und schaffe die nächste Stelle. So, und erhöhe den Wert der Unternehmung, wenn man so möchte. Weil das kennen wir von der Geldanlage, Wertzuwächse werden erstmal nicht besteuert. Wenn das Unternehmen mehr wert ist, dann ist mein Vermögen quasi auch größer und dieser Zuwachs, der wird jetzt nicht sofort besteuert. Wenn ich jetzt Gewinn mache und das Ganze abschöpfe, dann geht die Hälfte weg. Dann kommt das ja sofort auf Privatebene. Wird dann ein bisschen anders, wenn dann meine GmbH da ist, dann gehen dann nur 30% weg, aber auch da geht relativ viel weg. Aber jetzt als Einzelunternehmer geht es dann eben auf Privatebene runter und dann sind Pi mal Daumen 50% weg von dem, was übrig bleibt. Und das kann ich nächstes Jahr nicht mehr für die Angestellten ausgeben. Dann mach's lieber gleich und sorg dafür, dass das Unternehmen insgesamt besser läuft. Also man kann das quasi insgesamt was Positives und was Negatives abgewinnen. Welcher Effekt da jetzt überwiegt, keine Ahnung.
Und du hilfst dabei, die Arbeitslosenrate runterzuschrauben, ja. Wenn du jemanden einstellst.
Ja. Und das Geld geht ja trotzdem wieder an den Staat zurück. Haben wir ja gerade schon festgestellt, dass da ordentlich was weggeht von der Summe, die man dort ausgezahlt bekommt. Ich glaube, mit Anstellung verdient der Staat insgesamt am meisten. So, ich glaube, da gibt es Statistiken drüber und da ist Anstellungsverhältnisse, also quasi Steuern und so weiter aus Anstellungsverhältnissen ganz weit vorn. Deswegen werden ja auch unter anderem so viel Subventionen an Firmen gezahlt, dass sie sich hier ansiedeln, damit die Leute anstellen und dann der Rubel wieder Richtung Staat zurückrollt. Das vergisst man gerne auch, wenn so Förderdarlehen gezahlt werden, hat man ja während Corona. Selbst wenn die Unternehmen dann nach 3 Jahren wieder dicht machen, aber die haben ja 3 Jahre ihre Angestellten weiter beschäftigt, haben vielleicht geschafft, einen Teil der Darlehen zurückzuzahlen. Aber andererseits, wenn die Menschen entlassen hätten müssen, wären die sofort quasi ins soziale Auffangnetz gefallen und man hätte direkt aus anderen Töpfen dort Geld zahlen müssen. Also Unternehmen zu retten, macht im Prinzip extrem viel Sinn. Ob sich das jetzt jedes Mal aufgeht, diese Rechnung, wage ich zu bezweifeln. Aber insgesamt ja, sieht man schon, dass selbst wenn man dann auf ein paar Darlehen sitzen bleibt nach 5, 6, 7 Jahren, weil die Unternehmung dann doch dicht macht, hat die an den 5, 6, 7 Jahren weiter Personal beschäftigt, weiter Abgaben gezahlt und so weiter und so fort. So viel zum Thema Steuern und unternehmerisches Handeln, sowohl positive als auch negative Effekte. Wenn man jetzt unterstellt, dass das Ziel ist, dass die Unternehmen eine möglichst hohe Wertschöpfung generieren und das Geld vielleicht nicht privat für Konsum verbraucht wird, was da hängen bleibt.
Ja, schöner Einblick. Genau.
Du, meine Frage, du verwaltest ja so ein bisschen die Erstanfragen.
Ja.
Genau. Hat es neben den höheren Betreuungsumfang der Aufträge, also der Bestandshonorare, wie sieht es denn bei dem Thema Neuanfragen aus?
Da sah es im April tatsächlich ziemlich gut aus. Ich glaube, wir hatten fast mehr Anfragen im April als im Rest des Jahres.
Also mehr im April als im ganzen ersten Quartal.
Also es müssten so 11 oder 12 gewesen sein, Anfragen. Die meisten davon, die Gespräche waren auch alle schon.
Ja.
Genau. Jetzt laufen noch ein paar im Mai.
Ja.
Und dann mal gucken, wie der Mai sich dann entwickelt mit den Anfragen.
Ja.
Aber ja, bisher ja viele interessante Personen dabei, viele interessante Lebenswege.
Ja, ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Das haben wir schon wieder feststellen dürfen in den Erstgesprächen. Und das ist ja das Tolle bei dem, was wir machen, dass so viele unterschiedliche Geschichten dabei sind. Genau, also der Ausblick ist gut. können wir so festhalten, zumindest für die nächste Zeit. Das können wir auch jetzt schon sagen, das zweite Quartal wird dadurch, dass der erste Monat so gut war, definitiv auch besser als das zweite Quartal insgesamt im letzten Jahr. Die Frage ist nur noch, wie viel besser. Genau. Das zum Thema Umsatz.
Sehr schön. Und dann hattest du privat ja einen großen Erfolg zu feiern. Das heißt, wir haben ja in den letzten Rückblicken immer schon gehört, wie du dich auf deinen Halbmarathon vorbereitet hast.
Ja.
Und da auch viel Zeit und Energie reingesteckt hast.
Ja.
Wie lief's denn?
Ja, ich habe mich zwischendurch mal gefragt, ob das sinnvoll ist, nach außen eine Zeit zu kommunizieren, die man laufen will. Fühlt sich ja dann doch immer so ein bisschen verpflichtet.
Ja.
Deswegen habe ich es aber auch gemacht. Genau, Ziel war, eine Stunde 40 zu laufen. Ehrlich gesagt war das Ziel überhaupt, den Halbmarathon zu laufen, ohne dass mir die Achillessehnen kaputt gehen. Ich komme ja aus einer relativ langen Verletzungspause und habe da immer viel mit rumgedockt dort. Und habe mal jetzt geguckt, also Zielzeit war 1,40 und ich bin am Ende 1,36, 51 gelaufen. Das ist für einen Halbmarathon schon, ja, okay.
Ja, genau. Ich glaube schon.
Also es geht schneller, es geht aber auch langsamer. Aber das ist das Schöne beim Laufen, man läuft eigentlich nur gegen sich. Und war mir wieder, es ist wie bei, ich dachte, was ist denn los, ey? Ich war so aufgeregt vor dem Lauf. War Wahnsinn. Ich hatte ja dann, man macht so die letzte 1 bis 2 Wochen vorher, fängt man an, so die Belastung runterzufahren, dass der Körper sich vor dem Wettkampf erholt, nimmt man dann Tapering, versucht die Kohlenhydratspeicher voll zu machen. Und dann bei der Generalprobe, ich habe mich so schlecht gefühlt, also habe ich nochmal, ich glaube, 3, 4 Tage vorher habe ich nochmal so Fahrtenspiel gemacht und ich habe mich unfassbar schlecht gefühlt, hatte den Anfang der Woche nochmal, in der Laufwoche nochmal wirklich einen 20-Kilometer-Lauf reingelegt in die Woche zur Vorbereitung, weil ich mal wirklich mich an die Strecke rantasten wollte. So lange Läufe habe ich sehr, sehr wenig gemacht, weil ich eben die Vorbelastung mit der Achillessehne hatte. Ich konnte habe quasi Monat für Monat die Umfänge gesteigert und ich bin quasi gerade so daran gekommen, in so ein Umfangniveau reinzukommen, was dann für einen Halbmarathon langsam angemessen ist. Deswegen war es gar nicht so einfach, die Vorbereitung unter Hinblick, dass ich da sehr, sehr vorsichtig sein muss, was die Achillessehnen angeht. Also das war quasi der limitierende Faktor in dem Moment, weniger so Motivation oder wie viel Zeit will man aufbrauchen oder wie intensiv kann man trainieren. Das ist wirklich die Füße quasi der limitierende Faktor gewesen. Habe ich aber ziemlich gut hinbekommen insgesamt. Eine Woche war so ein bisschen kritisch, wo ich denke, oh, ist nicht übertrieben. Aber dann habe ich mal eine Woche rausgenommen, dann ging es wieder viel, viel besser. Hm. Und bin im April nochmal, ich glaube 21. April war der Lauf und in dem ja, 2/3 des Monats bin ich nochmal auf 95 Kilometer laufen und 156 Kilometer auf dem Rad gekommen, was fast so viel war wie den Monat vorher, wo ich auch den vollen Monat hatte. Also da hat man auch noch gemerkt, wie die Umfänge hochgingen.
Ja.
Ja, und insgesamt bin ich in der Vorbereitung, ich glaube Dezember, Ende Dezember habe ich angefangen, so die letzten Dezembertage. Und dann bis 21. April habe ich 358 Kilometer Laufen in die Vorbereitung investiert und 554 Kilometer auf dem Rad. Die Zahlen klingen dann immer, wenn man es über mehrere Monate zusammenfasst, sieht man erstmal, was so über die Zeit zusammenkommt. Und ja, wie gesagt, umso schlimmer war es für mich, dass so diese Generalprobe eine Vollkatastrophe war. Hat mich dann damit beruhigt, du musst jetzt auch noch nicht fit sein, erst in 2 Tagen. So. Und so war es dann auch. Das Highlight war, dass ich dann aufgewacht bin und Halsschmerzen hatte. Mein Sohn schon die Tage vorher mal rumgerüstet und ich dachte, oh nein, wenn das jetzt direkt vor dem Lauf bei mir losgeht.
Ja.
Und da dachte ich schon, Generalprobe scheiße, mit Halsschmerzen aufgewacht. Und dann, naja, ich habe dann nur noch was Ordentliches gegessen, ein paar Stunden vorher. Und dann bin ich hingegangen und dann Startschuss. Und plötzlich hat der Körper so komplett, also es ist wie so Schalter umlegen, das ist wie wenn du in ein Beratungsgespräch reingehst.
Ja.
Vorher die Aufregung und dann macht der Körper so, okay, jetzt ist Abliefer.
Ja.
Das ist ganz, ganz spannend. Und da lief es vom ersten Kilometer an. Ich dachte, das kann nicht sein, als ich auf die Uhr geguckt habe, das war viel schneller, als ich laufen wollte. Und ich dachte nicht, dass sie überpace, aber der Puls da auch gut aus. Und ich habe es dann einfach durchgezogen und die letzten 3 Kilometer waren eine Katastrophe. Habe dann versucht, das Tempo noch einigermaßen zu halten, aber bin, glaube ich, kurz vor Schluss einmal über die Schwelle drüber gegangen. Das ist immer so ein harter Grat zwischen, das Tempo kannst du sehr, sehr lange laufen und wenn du noch einen Ticken schneller läufst, ist es dann gleich vorbei. Und da bin ich, glaube ich, zum einen kurz rübergegangen und man hat natürlich gemerkt, dass mir ein bisschen die langen Läufe gefehlt haben. So. Und da war die letzten 2, 3 Kilometer war eine Quälerei. Ich habe mir sagen lassen, dass keiner so schlimm ausgesehen hat wie ich. So habe ich mich auch gefühlt. Mein Vati musste mir dann, also mein Vati, danke nochmal, war mit an der Strecke, den konnte ich meinen Rucksack in die Hände drücken. Da musste mir dann die Schuhe zubinden, dann, wo ich dann los bin vom Marathon nach Hause, weil ich nicht mehr runtergekommen bin. Viertelstunde später ging es dann aber wieder. Ja. Das war schon sehr, sehr witzig. Bin aber, wenn ich mich dann drauf vorbereitet habe, dann will ich auch alles rauslaufen, was geht. Frag mich dann immer, wie die Leute links und neben mir mit so einem fröhlichen Gesicht da einmarschieren können. Bei mir ist dann der Tank leer.
Ja. Ja, die hatten aber vielleicht jetzt auch nicht 5 Jahre lang mit Verletzungen zu kämpfen oder machen das halt irgendwie jedes halbe Jahr mal und dann beim nächsten Mal wird es leichter.
Ja, ist immer die Frage, wie du in so einen Wettkampf reingehst. Ne? Ich gehe immer in den Wettkampf rein, um wirklich alles leer zu laufen. Das mache ich dann im Training nicht. Und das ist, ja, glaube ich, ein Trugschluss. Je besser ich vorbereitet bin, umso höher kann ich in die Grenze reinlaufen und umso schlimmer wird es wahrscheinlich. Aber was ich gemerkt habe, ist tatsächlich, ja, bin jetzt wieder danach, was so Thema Achillessehnen angeht, habe unfassbar, wie viele das betrifft. Ich habe von verschiedenen Mandanten alle dasselbe Thema. Also das ist wirklich, das musst du fast schon in der Schule aufklären, wie du damit umgehst, weil es so viele betrifft, die einen Sport machen oder gerade die laufen gehen.
Ja.
Also deswegen tue ich das Thema hier auch ein bisschen breit treten, weil vermutlich den einen oder anderen, der hier zuhört, das schon mal betroffen hat oder betrifft. Und ich habe jetzt im Nachgang, das war natürlich nicht gesund, was ich dort gemacht habe. Also habe jetzt erstmal dann fast eine Woche gar nichts gemacht danach. Und jetzt fange ich wieder an mit Radfahren. Und bin jetzt 2 Wochen danach jetzt so langsam so weit, dass ich mich wieder an die ersten Läufe dann so langsam rantrauen werde. Aber wenn ich jetzt nach einem Arzt gegangen wäre, gesund war es nicht. Also nicht mit der Vorbelastung. Alles andere am Körper hat super gehalten. Ich hatte früher mal so ein bisschen mit den Knien zu tun. Die haben sich dadurch, dass ich zum ersten Mal wirklich so auch langsam an die Belastung rangegangen bin, die haben schön adaptiert. Die tun gar nicht weh, aber die Achillessehnen, die waren noch nicht so weit. Ja. Aber ich habe sie mir zum Glück, also das kann ich schon ein bisschen rausspüren, nicht wirklich kaputt gemacht. Die brauchen einfach wieder ein bisschen Ruhe.
Ja.
Ja. Haben sie jetzt zum Glück auch. Aber war ein schönes Erlebnis und das kann ich nur, das ist vielleicht so ein bisschen mein Fazit, dass man sich so ein paar Highlights setzen sollte, wo man auch außerhalb des Berufes, also mir ist es, ich brauche so dieser Dreiklang tut mir ziemlich gut, noch so dieser Ausgleich zum Beruf. Gerade mal in so Monaten jetzt auch, wo es nicht so gut lief, da holt mich das dann so ein bisschen, also ich bin dann dadurch nicht im Loch drin, weil ich dann eben in einem anderen Bereich sehe, okay, da geht's nach vorn. Also ich brauche so immer 1, 2 Bereiche, die den anderen Bereich, der gerade ein bisschen schwieriger ist, ausgleicht, dann bin ich insgesamt immer noch ausgeglichen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Beruf hätte, keine Familie zu Hause und nicht den Sport als Ausgleich dazu und du steckst da alles in den Beruf rein und merkst, da läuft es nicht, ich glaube, das ist dann eine ganz andere Kiste. Als wenn du dann noch weißt, okay, das ist nicht alles im Leben.
Ja.
So, genauso andersrum, wenn jetzt mir die Achillessehnen kaputt gegangen wären und ich nur im Sport drin wäre, wäre ich auch im Boden zerstört gewesen. Also dieser Dreiklang aus Familie, Gesundheit, Sport und Beruf, der tut mir sehr, sehr gut. Ja, und es hat einen riesen Spaß gemacht, dort am Marathon oder Halbmarathon in dem Moment am Start zu stehen. Habe auch schon die nächsten Ideen.
Genau. Ja, nach dem Lauf ist vor dem Lauf.
Ja, nächstes Jahr wird es bestimmt mal die volle Distanz wieder werden. Ja, und dann natürlich, dann werde ich mir meine ambitioniertere Zeit setzen. Ja.
Na dann auf jeden Fall viel Erfolg dabei.
Und vielen lieben Dank.
Ja, schön, dass es so eine positive Erfahrung vor allem war. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig.
So, jetzt zu dir.
Genau.
Thema Webinar. Wir hatten unser erstes Webinar, nachhaltiges Investieren mit ETFs zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Ja.
Ja, was so, will gar nicht so sehr auf die Webinar-Erfahrung vielleicht eingehen, aber hat es Spaß gemacht, oder?
Ja, also war auf jeden Fall alles in allem auch eine positive Erfahrung. So mit Webinaren, also ich kenne ja so Referate halten im Studium, in der Schule oder so. Webinar ist dann doch nochmal was anderes. Genau, also man hat dann auch die Leute nicht vor sich sitzen, kann dann jetzt nicht wirklich ablesen, wie sind die drauf, sind die noch dabei oder nicht. Das ist sowas, da muss ich auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Erfahrung dann damit machen, um zu gucken, wie ich das dann am besten online hinbekomme. Ansonsten, ja, also ich glaube, es lief auch ganz gut. Es kam auch gut rüber, was ich rüberbringen wollte. Kann sich ja inhaltlich nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was dran optimieren. Aber ich glaube, die Teilnehmenden fanden es gut.
Ja, kam dann auch einige Fragen, was ich auch sehr, sehr schön fand. Genau, wir werden jetzt dann das nächste Webinar machen. Das werde ich dann machen. Thema, was hatten wir gesagt?
Altersvorsorge?
Nee, ich habe es im Kopf. Das, also Thema ist dann fondgebundene Rentenversicherung im Vergleich zu einem Depot. Das werde ich wirklich dann live mal rechnen. Werde das noch, also müssen jetzt noch gucken, wann wir es machen, und dann werden wir das hier sicherlich auch nochmal mit ankündigen, weil ich auch einfach merke, dass das immer wieder Fragezeichen sind. Wird ja immer so als der heilige Gral dann gepriesen, dass man sagt, okay, ETF-Portfolio schön und gut, aber pack das doch im Versicherungsmantel, da kannst du Steuern sparen. Und da wollen wir dann wirklich mal den harten Vergleich machen, Depot und fondgebundene Rentenversicherung aus steuerlicher Sicht, auch vielleicht mit unterschiedlichen Annahmen, unterschiedliche Steuersätze, unterschiedliches Verhalten bei der Depotanlage, wie oft zum Beispiel umgeschichtet wird und so weiter, um dann einfach zu schauen, wann macht eine, kann eine fondgebundene Rentenversicherung Sinn machen und wann macht sie keinen Sinn. Ja, denk mal, das wird ganz, ganz spannend. Und freue mich dann auch drauf, selber auch mein Webinar wieder zu halten. Und danach wirst du dann wieder ein Thema machen. Und dann werden wir, ja, Ziel ist jetzt erstmal so 3, 4, 5 Themen zu haben. Und dann werden wir das Thema Webinar dann immer wieder Stück für Stück mitspielen und mit anbieten, je nachdem, wie es angenommen wird.
Genau, das heißt, wer jetzt das letzte Webinar verpasst hat, keine Sorge, im Laufe des Jahres wird es nochmal ein Webinar zur Nachhaltigkeit und Geldanlage geben.
Ja.
Und genau, dann wie gesagt noch zu anderen Themen. Ja, war doch wieder ein ereignisreicher Monat, der hinter uns liegt. Dein Resümee?
Ja, mein Resümee ist sehr, sehr positiv.
Ja.
Und ja, wenn es so weiterläuft, und da bin ich aber immer vorsichtig, und das ist so ein bisschen alles unplanbar, finde ich mittlerweile, was so zu antizipieren, wie jetzt die nächsten Monate aussehen vom Anfragevolumen her, wie viele Neuaufträge kommen. Ja. Und das macht natürlich auch die Personalplanung am Ende so schwierig, weil du nicht weißt, wie ausgelastet du in 2, 3, 4, 5 Monaten bist. Und da kann es am Ende sein, dass wir vielleicht die eine oder andere Stelle 2 Monate oder 3 Monate zu spät schaffen oder zu früh. Das werden wir dann sehen, wenn wir es entschieden haben. Das ist so aus unternehmerischer Sicht so jetzt die spannendste Frage, wann geht man da den nächsten Schritt? Ja, jetzt geht es erstmal darum, noch kurz die Steueraufkommen der Vergangenheit glatt zu ziehen, Basisliquidität auffüllen, Bestandseinnahmen steigern, alle Kunden happy machen. Das ist mir immer das Wichtigste, und das ist vielleicht im Fazit so für mich das Schönste. Haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, aber ich habe mehrere Rückmeldungen von Mandanten den Monat bekommen, die ganz, ganz toll waren. So, also gar nicht so sehr bei Google irgendwelche Bewertungen, sondern wirklich so E-Mails. Manchmal kriegen wir sogar Postkarten mit einem Dankeschön. Ist mir jetzt beim Aufräumen wieder eine in die Hand gefallen.
Stimmt.
Und das ist wirklich, ja, das merken die Mandanten gar nicht, aber das gibt mir sehr, sehr viel.
Ja.
Wenn man dann wirklich so schönes Feedback bekommt. Und das ist das, was mir so ein bisschen hängen bleibt in dem Monat.
Ein sehr schönes Fazit. Genau. Ja, dann war es das mit unserem Rückblick für den April. Ich hoffe, der nächste Beitrag wird dann wieder ein ordentlicher Artikel. Zumindest ist es so geplant. Ansonsten, wenn irgendwelche Themenanregungen vielleicht da sind für etwaige Podcasts, dann gerne uns schreiben.
Ja, wir bearbeiten die dann im halben Jahr. Nein, Spaß. Wir versuchen natürlich alles so schnell wie möglich zu machen, so wie wir es halt können.
Ja. Genau. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, ciao.
Ciao.